Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Abschnitt befindet sich im Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 15 bis 23. Ich werde wegen dem Zusammenhang schon ab Vers 1 lesen. Unser eigentlicher Abschnitt ist dann Römer 6, die Verse 15 bis 23. Und ich lese ab Vers 1. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die auf Christus Jesus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden sind und mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, aber für Gott lebend in Christus Jesus, unserem Herrn. So herrscht nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Die Sünde wird nämlich nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und jetzt kommt der eigentliche Abschnitt. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklave hingebt zum Gehorsam, dessen Sklaven seid ihr, wem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Dank aber sei Gott, dass ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr nun aus Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder als Sklaven hingegeben habt für die Unreinheit und für die Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so gebt nun eure Glieder hin als Sklaven für die Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Aber welche Frucht hattet ihr denn damals? Solche, denen ihr euch jetzt schämt, denn ihr Ende ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde befreit wurdet und Gottes Sklaven geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, am Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, das Thema lautet: Sollen wir sündigen? Und wir haben diesmal nur zwei Punkte. Erstens, warum wir nicht sündigen sollen. Und zweitens, warum wir nicht sündigen müssen. Also sollen wir sündigen? Erstens, warum wir nicht sündigen sollen. Und zweitens, warum wir nicht sündigen müssen. Aber bevor wir uns diese beiden Punkte anschauen, wollen wir uns erstmal die Frage noch etwas genauer anschauen. Lass uns nochmal gehen zu Vers 1 in Römer 6. Da heißt es, was sollen wir nun sagen? Was sollen wir nun sagen? Paulus hatte vorher ausführlich das Evangelium erklärt. Und die Frage ist jetzt, was heißt das nun? Was sollen wir nun sagen? Sollen wir jetzt sündigen, damit die Gnade voll werde? Also sollen wir umso mehr sündigen, damit die Gnade umso größer werde? Sollen wir in der Sünde verharren? Oder in Vers 15 heißt es, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Sollen wir sündigen? Die Frage ist, was heißt sündigen? Was ist Sünde? Sünde ist, wenn du gegen Gottes Gesetz verstößt, wenn du das Gesetz Gottes nicht einhältst. Was fordert Gott von uns? Wir haben das heute schon gehört in der Gesetzeslesung, zum Beispiel die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind eine gute Zusammenfassung von dem, was Gott fordert. Und Gott fordert, dass wir seine Gebote immer, überall und vollkommen einhalten. Gott fordert von uns nichts anderes als Vollkommenheit. Aber natürlich sind wir Menschen nicht vollkommen, aber trotzdem fordert Gott das von uns. Denn Gott ist vollkommen. Gott hasst die Sünde. Gott hasst es, wenn wir ihm nicht vollkommen gehorsam sind. Und das ist Sünde, wenn wir nicht das tun, was Gott sagt. Und Gott wird jede Sünde bestrafen. Und diese Strafe ist die ewige Verdammnis. Das ist die Hölle. Und das Evangelium bedeutet nun Folgendes, und das hatte Paulus ausführlich erklärt. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Das heißt, dass er alle meine Sünden bezahlt hat. Also alle Sünden, die ich in der Vergangenheit begangen habe, hat Christus bezahlt. Alle Sünden, die ich gerade tue, hat Christus bezahlt. Und alle Sünden, die ich noch tun werde, hat Christus bezahlt. Aber dann stellt sich natürlich eine Frage. Also wenn das jetzt wirklich stimmt, wenn das wirklich stimmen sollte, da kann man das doch total ausnutzen, oder? Also wenn Jesus alles bezahlt hat, alle meine Sünden, dann könnte ich doch sündigen so viel, wie ich will, oder? Was antwortet Paulus darauf? Wir haben das in Vers 2, in Vers 15, er sagt, auf keinen Fall. Oder in der Schlachter 2000 heißt es, das sei ferne. Also Paulus ist entsetzt darüber, dass man auch nur darüber nachdenkt, über so eine Frage. Aber was ist jetzt ein Gegenargument? Es gibt natürlich viele Gegenargumente, aber wir wollen uns heute nur ein einziges Gegenargument anschauen. Und das ist der erste Punkt, warum wir nicht sündigen sollen. Und dazu schauen wir uns jetzt doch mal Vers 16 an. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklave hingebt zum Gehorsam, dessen Sklaven seid ihr, wem ihr gehorcht? Entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Also was sagt Paulus hier? Er sagt, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder bist du ein Sklave der Sünde oder du bist ein Sklave der Gerechtigkeit und das war's. Es gibt nicht mehr Möglichkeiten. Das heißt, Paulus sagt, du bist ein Sklave. Du bist immer ein Sklave. Egal, was du tust oder nicht tust, egal, ob du Christ bist oder nicht Christ, egal, ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, du bist ein Sklave. Die Frage ist nicht, ob du ein Sklave bist, die Frage ist, von wem du ein Sklave bist. Was ist ein Sklave? Ein Sklave bist du, wenn du einen Chef hast, der über dich bestimmen kann. Und zwar jetzt nicht so wie bei Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern du hast einen Chef. Du kannst keinen Urlaub nehmen, du kannst dich nicht krank schreiben lassen, du kannst keinen Feierabend machen und du kannst auch nicht kündigen. Du hast keine Rechte und der Chef hat alle Rechte über dich. Du musst ihm absoluten Gehorsam leisten. Dann bist du ein Sklave. Und Paulus behauptet hier nun allen Ernstes, dass wir alle Sklaven sind. Er sagt, du bist ein Sklave. Und das ist natürlich eine krasse Aussage, viele Leute ärgern sich darüber. Und wir haben das heute schon gehört in der ersten Schriftlesung in Johannes 8. Ich lese es jetzt nochmal. Johannes 8, Abvers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft. Wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie kannst du das sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Jeder, der die Sünde tut, ist der Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wen nun der Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Also das war schon damals sehr gegen den Zeitgeist zu sagen, dass der Mensch ein Sklave ist, dass er nicht frei ist. Und so ist es heute auch. Wir wollen das heute nicht hören. Wir glauben, dass wir frei sind, dass wir autonom sind, dass wir unabhängig sind. Aber die Vorstellung, dass wir Sklaven sind, das passt nicht so in unsere heutige Zeit. Es war die Aufklärung, die das sehr betont hat, dass der Mensch frei ist. Der römische Katholizismus betont das bis heute, dass der Mensch frei ist. Unsere westliche Kultur sagt das, dass der Mensch frei ist. Die Evangelikalen betonen das gerne, dass der Mensch frei ist. Aber das Wort Gottes sagt, du bist nicht frei. Du bist nicht frei, du bist ein Sklave. Und das gilt insbesondere für unseren Willen. Jeder Mensch hat einen Willen, aber der Mensch hat keinen freien Willen, denn auch unser Wille ist versklavt. Auch unser Wille ist abhängig. Und wir können uns dazu mal ein kleines anschauen, was Jesus mal gehalten hat. Und zwar in Lukas 18 hatte Jesus ein sehr berühmtes Gleichnis erzählt vom Pharisäer und vom Zöllner. Und zwar betete der Pharisäer in dem Gleichnis Folgendes. Lukas 18 ab Vers 11. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, wie die Räuber, wie die Ungerechten, wie die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Denkst du auch manchmal so von dir selbst? Denkst du auch manchmal so, o Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, wie zum Beispiel die Alkoholiker oder die Drogenabhängigen? Ja, die Drogenabhängigen, die sind Sklaven der Droge. Aber ich bin noch frei, ich bin noch autonom, oder? Aber das Wort Gottes sagt, dass wir Sklaven sind. Und wir schauen uns jetzt nochmal Vers 16 an in unserem Abschnitt. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklave hingebt zum Gehorsam, dessen Sklaven seid ihr, wem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Entweder bist du ein Sklave der Sünde oder du bist ein Sklave der Gerechtigkeit. Entweder bist du ein Sklave des Teufels oder du bist ein Sklave Gottes. Schauen wir uns Vers 16 nochmal genauer an. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklave hingebt zum Gehorsam, dessen Sklaven seid ihr, wem ihr gehorcht? Entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Was heißt es, ein Sklave zu sein? Wir haben es schon gehört, ein Sklave ist nicht frei. Er hat einen Herrscher über sich, er muss ihm völligen Gehorsam leisten. Er ist ihm absolut unterworfen. Und Paulus sagt jetzt, wenn du sündigst, dann gibst du dich der Sünde hin, und zwar als Sklave. Wenn du dich der Sünde hingibst als Sklave, dann bist du ihr gehorsam, ja, dann bist du ein Sklave der Sünde. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, aber gut, wen interessiert das? Was ist daran so schlimm? Nun, erstens bist du dann ein Sklave, zweitens bist du ein Sklave der Sünde, und dann sagt Paulus noch etwas. Die Folge ist der Tod. Das hatten wir in Vers 23 in unserem Abschnitt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und was Paulus jetzt mit dem Tod meint, das sehen wir, wenn wir den Vers 23 einfach weiterlesen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. Es geht hier also nicht um den körperlichen Tod oder nicht nur um den körperlichen Tod, sondern es geht hier um den geistlichen Tod. Es geht um den ewigen Tod. Es geht hier also um die Hölle. Es geht hier um die ewige Verdammnis. Paulus sagt also, die Sünde führt dich in die ewige Verdammnis. Und das sagt Jesus auch an einer anderen Stelle, in der Bergpredigt. Da sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Wir haben es heute schon gehört in der Gesetzeslesung. Ihr habt gesagt, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde ist, so wirf es aus, reiß es von dir. Warum ist Jesus hier so radikal? Warum ist er so extrem? Und er sagt dann weiter, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Also Jesus sagt, du sollst nicht sündigen, damit du nicht in die Hölle kommst. Das ist die Argumentation und das ist auch die Argumentation von Paulus. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, das stimmt natürlich, wenn jetzt Jesus nicht für meine Sünden gestorben ist, wenn ich nicht an das Evangelium glaube, dann werden mich meine Sünden in die Verdammnis führen. Das ist das Problem, was alle Ungläubigen haben. Wenn du nicht an das Evangelium glaubst, dann wird Gott deine Sünden bestrafen. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Aber als Christen haben wir das Problem noch gar nicht, oder? Christus ist doch für unsere Sünden gestorben. Christus hat doch unsere Sünden bezahlt. Wir sind doch freigesprochen. Da können doch unsere Sünden uns nicht mehr in die Hölle führen, oder? Also wo ist jetzt das Problem? Und dazu springen wir jetzt direkt in Vers 20 in unserem Abschnitt. Da sagt Paulus, das ist jetzt sein Gegenargument, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Aber welche Frucht hattet ihr denn damals? Solche Früchte, denen ihr euch jetzt schämt, denn ihr Ende ist der Tod. Und was sind das jetzt für Früchte, die Paulus hier meint? Das ist leider unter den Auslegern ein bisschen umstritten, aber wir wollen uns das anschauen in Galater 5. Galater 5, Vers 22, da finden wir vielleicht eine Antwort. Galater 5 schreibt Paulus nämlich erstmal positiv, also zu den positiven Früchten. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind so die guten Früchte. Und was sind jetzt die bösen Früchte, die schlechten Früchte? Das finden wir in Vers 19, Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das sind die bösen Früchte, die schlechten Früchte. Und was das konkret jetzt heißt für die Sünde, das wollen wir uns mal an einer Person ganz konkret anschauen, nämlich an David. Da schauen wir uns jetzt mal an, wie er gesündigt hat und was dann seine Früchte waren und was daran das Problem war. Das ist ein sehr bekannter Abschnitt in 2. Samuel 11. Könnt ihr aufschlagen, 2. Samuel 11, ab Vers 1. Ich springe jetzt einfach direkt rein in diese Geschichte. Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Krieg ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Was macht er da jetzt? Vers 2. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Lager des königlichen Hauses umherwandelte, bis hierhin erstmal. Also der David, der hatte keine Lust. Der wollte nicht zur Arbeit gehen, er blieb einfach zu Hause und blieb in seinem Bett liegen. Und dann hat er ein bisschen ausgeschlafen und das dauerte ein bisschen und dann stand er erst am Abend wieder auf. Und dann ging er so ein bisschen spazieren auf seinem Dach. Das war so, was er den ganzen Tag machte. Was ist jetzt das Problem? Wir haben das eben schon gehört in der Gesetzeslesung, das vierte Gebot. Wie hieß es im vierten Gebot? Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Also am Sonntag sollst du normalerweise nicht arbeiten, aber an den anderen Tagen schon. Und der David hat das nicht gemacht, der war halt faul. Der hat nicht gearbeitet, der lag den ganzen Tag im Bett. Und dann kam noch was anderes hinzu, Vers 2 jetzt in 2. Samuel 11. Als er auf dem Dach umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden und die Frau war von einem sehr schönen Aussehen. Wir wissen dann, wie es weiterging und wir können schlussfolgern, dass David gegen das 10. Gebot verstoßen hatte. Das haben wir heute auch schon gehört. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Okay, David hat jetzt 2 Sünden getan, jetzt kann man sagen, was ist daran jetzt so schlimm? Ist nicht gut gewesen, er war kein Vorbild, aber was war daran jetzt so schlimm? Man könnte viele Argumente bringen, aber wir können uns jetzt ganz konkret mal die Folgen ansehen. Also die Früchte, die Konsequenzen. Daraufhin beging David wirklich Ehebruch. Also er tat das nicht nur in Gedanken, er hat das wirklich dann gemacht und er wurde sogar zum Mörder. Er hat den Ehemann umbringen lassen. Dann musste das Baby, was durch den Ehebruch geboren wurde, das musste sterben als Strafe. Dann hat der Sohn von David, der Amnon, der hat seine Halbschwester vergewaltigt. David hat das aber nicht bestraft. Daraufhin hat sich der Absalom dann gerecht, der ließ dann den Amnon umbringen. Dann hat der Absalom einen Aufstand gemacht, er wollte König werden, dann gab es einen Krieg. Und in diesem Krieg starben, sage und schreibe, 20.000 Männer. Und am Ende starb auch Absalom. Also was waren jetzt die Folgen, was waren die Konsequenzen? Mord, Totschlag und sehr viel Blut. Und wie fing das Ganze an? Es fing damit an, dass David einfach keinen Bock hatte, zur Arbeit zu gehen. Er lag die ganze Zeit in seinem Bett, hat ein bisschen rumgegämmelt, ist ein bisschen spazieren gegangen und dann hat er sich diese eine Frau ein bisschen zu genau angeschaut und das war's. Und das waren die Folgen daraus. Und was lernen wir jetzt daraus? Was heißt das jetzt für uns? Wir haben das heute gehört in der Schriftlesung, Galater 6. Galater 6 ab Vers 7, ich lese es nochmal vor. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, also wer jetzt Böses tut, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, also wer Gutes tut, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allem Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Jetzt nochmal Vers 7, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Ein Ausleger schreibt dazu, die Sünde führt immer zum Verderben und lässt man ihr ungehindert Lauf, dann wird sie den Charakter der Person verschlechtern. Als Christen sind wir gerettet. Wir können nicht mehr in die Hölle kommen. Wir können nicht mehr verloren gehen. Aber trotzdem haben unsere Sünden Konsequenzen. Es gibt manche Sünden, da ist das relativ deutlich, da ist das auch nicht so umstritten, zum Beispiel jetzt beim Rauchen, ja, das ist klar, das weiß jeder, wenn man raucht, dann hat das Konsequenzen. Es gibt aber bestimmte Sünden, da sieht man die Konsequenzen nicht so ganz klar, da weiß man nicht genau, was das Problem ist. Ich möchte ein Beispiel nennen von einem Mann, den ich kenne, den ihr wahrscheinlich alle nicht kennt, der war auch noch nie in unserer Gemeinde, also ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht. Das war ein Mann, der ist Christ und der war verlobt und er wollte gerne heiraten. Aber wie gesagt, das ist keiner jetzt hier von uns, also ihr kennt ihn nicht. Er wollte gerne heiraten und kurz vor seiner Hochzeit hat dann seine Verlobte zu ihm gesagt, dass sie eigentlich gar keine Christin ist. Und ja, was sollte er jetzt machen? Er wollte sie gerne heiraten, aber sie meinte, sie ist eigentlich gar keine Christin. Von der Bibel ist das jetzt ziemlich eindeutig, zum Beispiel 2. Korinther 6, Vers 14, da heißt es, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Er kannte natürlich diesen Vers und hat es dann trotzdem gemacht. Er hat dann trotzdem diese Frau geheiratet. Was hat er jetzt gemacht? Er hat Verderben geerntet, Verderben gesät und er hat dann Verderben geerntet. Die Konsequenz war, dass Gott diese Ehe nicht gesegnet hat. Und so ist es mit jeder Sünde. Jede Sünde, die du tust, hat Konsequenzen. Wir hatten das in der Bibelstunde schon gehört. Da sagt Jesus sogar, dass wir selbst für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen am Tag des Gerichts. Für jedes unnütze Wort wird uns Gott mal zur Verantwortung ziehen. Jakobus schreibt einmal, dass wir bestimmte Dinge nicht haben, weil wir nicht dafür beten. Das ist in Jakobus 4, sagt er, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Oder dann Jakobus 4, Vers 3. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Manche Sachen bekommst du nicht, weil du nicht dafür betest, und manche Sachen bekommst du nicht, weil du in der falschen Absicht betest. Und man könnte jetzt noch so vieles sagen zu diesem Punkt, dass die Sünden so schlimme Folgen hat. Das war jetzt unser erster Punkt, warum wir nicht sündigen sollen. Man könnte noch viele andere Argumente bringen, aber das ist dieser eine Punkt, den Paulus bringt. Die Sünde hat katastrophale Folgen für unser Leben. Aber lasst uns zum zweiten Punkt kommen, der lautet, warum wir nicht sündigen müssen. Und dazu schauen wir uns jetzt die Verse an, die ich ausgelassen habe in unserem Abschnitt. Das sind die Verse 17 bis 19. 17 bis 19. Dank aber sei Gott, dass ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr nun aus Herzen gehorsam geworden seid, im Vorbild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder als Sklaven hingegeben habt für die Unreinheit und für die Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so geht nun eure Glieder hin als Sklaven für die Gerechtigkeit zur Heiligung. Nochmal Vers 17. Dank aber sei Gott, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Also das ist ihr Vergangenheit. Ihr wart Sklaven der Sünde, ihr seid es jetzt nicht mehr. Paulus sagt aber nicht, dass ihr jetzt keine Sklaven mehr seid, sondern ihr sagt, ihr seid jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. In der Schlachter 2000 wird das ein bisschen anders übersetzt, wenn ihr die gerade vor euch liegen habt. Da heißt es nämlich, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich finde, die Elberfelder übersetzt es ein bisschen besser. Da heißt es, ihr seid Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ihr seid jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. Die Frage ist natürlich, ob das nicht ein bisschen krass gesagt ist. Kann man das wirklich sagen? Als Christen sind wir jetzt Sklaven, Sklaven der Gerechtigkeit. Wir sind jetzt Sklaven von Gott. Was sagt das denn über unsere Beziehung zu Gott aus, wenn wir uns als Sklaven bezeichnen? Paulus sagt das selbst in Vers 19. Ich rede menschlich. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Man kann den Paulus hier falsch verstehen. Denn Sklaverei ist ja normalerweise wirklich etwas Schlimmes, etwas Schlechtes, etwas Furchtbares. Wenn du ein Sklave bist und wenn über dir jemand steht, dann ist das normalerweise sehr schlimm. Aber wir haben schon gehört, die Frage ist nicht, ob du ein Sklave bist. Die Frage ist, von wem du ein Sklave bist. Und als Christen sind wir eben Sklaven von Gott. Und Gott unterscheidet sich von allen anderen Heeren und von allen anderen Sklaventreibern davon, dass Gott gut ist. Gott ist vollkommen gut, gerecht und er macht keine Fehler. Vers 21. Nun aber, da ihr von der Sünde befreit wurdet und Gottes Sklaven geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, am Ende aber ewiges Leben. Wir haben jetzt gute Früchte. Wir können jetzt gute Früchte tun. Natürlich nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott sich für uns bereitet hat. In Vers 14, das ist direkt vor unserem Abschnitt, da sagt Paulus sogar, die Sünde wird nämlich nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. In Vers 11 schreibt Paulus, haltet euch der Sünde für tot. In Römer 8 schreibt Paulus in Vers 12, So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Das sind die Verheißungen, die Gott uns gibt. Auf der anderen Seite haben wir die Aufforderung, in Vers 19 hatten wir das ja, da heißt es, so gebt nun eure Glieder hin als Sklaven für die Gerechtigkeit zur Heiligung. Vers 13 heißt es ähnlich, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Und jetzt nochmal Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was heißt das, unter Gesetz zu sein? Unter Gesetz zu sein bedeutet, dass Gott von dir vollkommenen Gehorsam verlangt. Wenn du unter dem Gesetz stehst, dann musst du vollkommen gehorsam sein. Jesus sagt es in der Bergpredigt zum Beispiel, Matthäus 5, Vers 48, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Unter diesem Soll stehst du, wenn du unter dem Gesetz bist. Aber wir haben schon gehört, das kann der Mensch nicht einhalten. Kein Mensch kann vollkommen sein. Und wir als Christen, wir stehen eben nicht mehr unter dem Gesetz. Wir stehen nicht mehr unter der Macht des Gesetzes. Wir stehen jetzt unter der Gnade, weil Jesus unsere Sünden bezahlt hat. Und deswegen kann uns das Gesetz auch nicht mehr verdammen, weil wir gerechtfertigt sind. Paulus sagt das in Römer 3, Vers 22, durch die Gnade Gottes werden alle gerechtfertigt, die an Jesus Christus glauben. Was heißt rechtfertigen? Rechtfertigen bedeutet, dass Gott uns alle Sünden vergeben hat, dass er uns freigesprochen hat. Der Freispruch, das ist vor Gericht, wir sind freigesprochen, wir sind nicht mehr schuldig vor Gott. Wir sind frei durch die Gnade Jesu Christi. Gott hat Christus, seinen Sohn, als Sühneopfer gegeben. Christus ist Mensch geworden, er ist auf diese Erde gekommen, er war ohne Sünde, er war vollkommen und hat genau das eingehalten, was Gott verlangt hat. Jesus hat mal die Juden gefragt, wer von euch überführt mich einer Sünde? Und die Juden konnten Jesus nie einer Sünde überführen. Und ich möchte kurz jetzt auf einen Abschnitt eingehen, der sehr bekannt ist, über Jesus, wer Jesus eigentlich war, was Jesus für uns getan hat. Das ist in Jesaja 53, das ist ein ganz bekannter Abschnitt. Das ist vom Propheten Jesaja, den hat er mehrere Jahrhunderte vorher geschrieben. Und es ist interessant, was der Prophet Jesaja da über Christus schreibt. Jesaja 53, ich springe jetzt direkt rein. Gut, der Abschnitt ist ein bisschen länger, aber er ist wichtig für den Zusammenhang. Jesaja 53, ab Vers 2. Und da schreibt Jesaja über Jesus Folgendes. Er, also Jesus, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hatten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft und hat geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen säen, er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen, mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Aber er hat die Sünde vieler getragen und viele Übertreter Fürbitte getan. Also Jesaja beschreibt hier, wie Jesus Christus gekreuzigt wurde, wie er für unsere Sünde gestorben ist. Weißt du, Gott ist gerecht, Gott ist vollkommen gut und Gott muss die Sünde bestrafen. In Hebräer 9, Vers 22 steht, ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Gott wird alle Sünden bestrafen. Er wird alles bestrafen, was du jemals Böses gedacht hast, was du jemals Böses gewollt hast, was du jemals Böses getan hast und was du jemals Böses getan hast. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder wird Jesus Christus für deine Sünden bestraft oder du wirst für deine Sünden bestraft. Wenn Jesus Christus für deine Sünden bestraft wurde und wenn du an das Evangelium glaubst, dann wirst du von Gott nicht mehr bestraft. Aber wenn du nicht an das Evangelium glaubst, dann wirst du für deine Sünden bestraft werden und das wird die ewige Verdammnis sein. Ja, was heißt es jetzt in Vers 14, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Als Christen kann uns das Gesetz nicht mehr verdammen, weil wir frei sind. Und wir können als Christen sogar rufen, und das ist in Römer 8, Vers 15, Abba, Vater. In Römer 8, Vers 15 heißt es, wir haben nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, dass wir uns abermals fürchten müssen, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Paulus schreibt sogar, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Und deswegen stehen wir nicht mehr unter der Macht des Gesetzes. Jetzt könnte man aber sagen, ja Moment mal, das war doch jetzt unsere Ausgangsfrage, Vers 15. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Und Paulus hatte geantwortet, auf keinen Fall. Warum sollen wir denn jetzt nicht sündigen als Christen? Was spricht dagegen? Wir haben es schon gehört, die Folgen der Sünde sind ein Grund, weil die Sünde hat immer Konsequenzen. Und wenn du Christ bist, wenn du das Evangelium wirklich verstanden hast, dann wirst du die Sünde hassen. Wenn du wirklich verstanden hast, was es heißt, dass Jesus Christus für deine Sünden gelitten hat, dass er für deine Sünden gestorben ist, dann wirst du die Sünde hassen. Dieser Hass wird zwar nicht vollkommen sein, es wird kein hundertprozentiger Hass sein, aber wir werden als Christen diesen Hass haben. Wenn du die Sünde nicht hast, wenn du keinen Hass gegen die Sünde hast, wenn du überhaupt keine Probleme hast mit deinen Sünden, dann hast du wahrscheinlich das Evangelium nicht verstanden und dann bist du wahrscheinlich kein Christ. Jakobus sagt nämlich, der Glaube ohne Werke ist tot. Es gibt keinen Glauben ohne Werke. Natürlich werden die Werke niemals vollkommen sein, es sind keine vollkommenen Werke, aber der Glaube, wenn er echt ist, er wird Werke hervorbringen. Wir wollen Gutes tun. Es wird immer ein Kampf sein. Wir werden auch immer wieder scheitern, aber wir wollen Gutes tun. Also das war der erste Punkt. Warum sollen wir nicht sündigen? Nun, weil die Sünde schlimm ist, weil sie böse ist, weil wir die Sünde als Christen hassen werden. Und warum müssen wir nicht sündigen? Nun, wir haben viele Verheißungen in der Bibel. Eine Verheißung ist in 1. Korinther 10, Vers 13. Da sagt Paulus, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung wird er auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Wir haben die Verheißung, wenn wir in Versuchung kommen, dann wird es einen Ausweg geben. Und in Jakobus 4 schreibt Jakobus, Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Wenn wir uns Gott unterwerfen, dann wird der Teufel von uns fliehen. Und Jakobus kann sogar schreiben, ganz am Anfang von seinem Brief, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Selbst Jesus Christus ist versucht worden. Er ist versucht worden in allen wie wir und deswegen kann er uns auch helfen, wenn wir versucht werden. Und deswegen sollen wir unsere Übertretung einander bekennen, füreinander beten und des anderen Lasten tragen. Nochmal Esther 10, Vers 13. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Ein Ausleger schreibt dazu Folgendes, Zitat Anfang. Kein Christ kann behaupten, dass die Versuchung zu groß gewesen sei oder dass Satan ihn gezwungen habe. Niemand kann uns zur Sünde zwingen, nicht einmal Satan. Keine Versuchung ist in sich selbst so stark, dass wir ihr nachgeben müssen. Ein Christ kann sich auf die Hilfe seines Vaters im Himmel verlassen, wenn er aus der Versuchung siegreich herausgehen möchte. Wenn du an das Evangelium glaubst, dann ist Jesus Christus für alle deine Sünden gestorben. Dann hat er die Sünde besiegt und dann müssen wir nicht mehr sündigen. Nochmal Römer 8, Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch verpflichtet, nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Oder eben Römer 6, Vers 11. Wir sollen uns der Sünde für tot halten. Vielleicht sagst du jetzt, ja, bei mir sieht das aber ganz anders aus. Bei mir ist es nicht so. Vielleicht kannst du diese Verheißung nicht glauben. Vielleicht stehst du in einem starken Kampf. Vielleicht hast du gerade mit bestimmten Sünden zu kämpfen. Dann können wir auf das achten, was in Hebräer 12 steht. Da heißt es nämlich, dass wir auf Christus schauen sollen. Hebräer 12, Vers 2. Und da heißt es in Hebräer 12, Vers 3. Achtet auf ihn, achtet auf Christus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Dann haben wir aber auch die Ermahnung in Hebräer 12, Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Dann haben wir wieder eine Ermutigung im Psalm 103. Da sagt David, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. In Psalm 39 sagt David, wahrlich jeder Mensch, so fest er auch steht, ist nur ein Hauch. In Psalm 8 fragt David, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Vielleicht hast du schon lange mit einer bestimmten Sünde zu kämpfen und schaffst es einfach nicht, davon frei zu werden. Vielleicht geht das bei dir schon seit Wochen oder Monaten oder Jahren, da möchte ich dich heute im Namen Jesu Christi ermutigen. Du kannst frei werden. Du kannst frei werden von deinen Sünden. Und zwar nicht, indem du auf dich selbst schaust, indem du jetzt sagst, ja, ich schaffe das schon, ich vertraue jetzt auf meine eigene Kraft. Schau nicht auf dich, schau nicht auf dein Versagen, sondern schau auf Christus. Christus ist in allem versucht worden, in gleicher Weise wie wir, mit dem Unterschied, dass er nicht sündigte. Deswegen kann er uns verstehen, deswegen hat er Mitleid mit uns. Er weiß, was es heißt, in Versuchung zu stehen. Und er weiß auch, was es heißt, Angst zu haben. Christus stand mal in so einem krassen Kampf, dass er solche Angst hatte, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen auf die Erde fiel. Er hatte so eine Todesangst, dass sogar ein Engel vom Himmel kam, um ihn zu stärken. Christus hat Mitleid mit uns. Christus hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er hat selbst gelitten, er wurde selbst versucht und deswegen kann er uns auch helfen und deswegen kann er auch dir helfen. Deswegen ist meine Frage, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dir helfen kann? Oder zweifelst du an diesen Verheißungen, die du gehört hast? Nun, in Titus 1, Vers 2 heißt es, dass Gott nicht lügt. Gott kann nicht lügen, sein Wort ist wahr. Und das gilt für mein persönliches Leben und das gilt auch für dein persönliches Leben. In 1. Korinther 6, Vers 9, da schreibt Paulus etwas Interessantes. Da sagt er in 1. Korinther 6, Vers 9, irrt euch nicht, weder Unzüchtige, und dann zählt er auf, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolte, noch Lästerer und Räuber werden das Reich Gottes erben. Und was sagt er dann? Und solches sind einige von euch gewesen. Das ist Vergangenheit. Das waren manche von euch. Das sagt er zu den Korinthern. Da waren zum Beispiel welche, die waren Lustknaben und Knabenschänder, so wird das im Deutschen immer übersetzt. Oder Weichlinge steht, glaube ich, in der Schlachter 2000. Dabei sind eigentlich Homosexuelle gemeint. Homosexuelle und andere Perverse. So müsste man das eigentlich übersetzen. Das sind manche Korinther gewesen und Gott hat sie befreit. Da waren Leute, die waren schwul und haben das ausgelebt und sind es jetzt nicht mehr. Da waren Leute, die waren lesbisch und sind es jetzt nicht mehr. Da waren welche, die haben als Ehebrecher gelebt und sind es jetzt nicht mehr. Da waren Götzendiener, die haben andere Götter angebetet und sind es jetzt nicht mehr. Gott hat sie befreit. Und ich möchte dir die Frage stellen, glaubst du, dass das auch bei dir möglich ist? Ich weiß nicht, mit welchen Sünden du gerade zu kämpfen hast, aber glaubst du, dass Gott dich befreien kann? Jesus hat sogar Dämonen ausgetrieben. Jesus war so mächtig, er konnte sogar Dämonen austreiben. Glaubst du, dass er auch dir helfen kann? Natürlich können wir auf dieser Erde niemals Sündlosigkeit erreichen. Wir werden niemals vollkommen sein, wir werden niemals perfekt sein. Aber es ist möglich, dass wir frei werden von bestimmten Sünden. Und jetzt möchte ich ein bestimmtes Beispiel nennen aus meinem Leben. Als ich diese Predigt hier vorbereitet hatte, habe ich die Predigt da vorbereitet und plötzlich kam ich in eine krasse Versuchung. Die kam einfach so aus dem Nichts. Ich stand auf einmal in einer ganz krassen Versuchung. Die Versuchung war sehr heftig und ich stand in der Gefahr zu sündigen. Und ich habe dann gebetet, Herr, bitte nimm diese Versuchung von mir, damit ich nicht sündige. Aber während ich das betete, kam mir ein Gedanke. Ich hatte plötzlich einen Gedanken. Und zwar dachte ich, hoffentlich nimmt mir Gott diese Versuchung nicht weg. Hoffentlich werde ich jetzt sündigen. Und ich habe gemerkt, ich war auf einmal hin und her gerissen. Ich hatte diese Versuchung, ich habe gedacht, hoffentlich sündige ich nicht. Aber irgendwie dachte ich mir, ich will irgendwie doch sündigen. Ich war hin und her gerissen. Ich habe also nicht mit ganzem Herzen gebetet. Ich habe irgendwie gebetet, Herr, bitte nimm die Versuchung von mir. Aber insgeheim habe ich darauf gehofft, dass Gott die Versuchung nicht von mir nimmt. Und ich habe gemerkt, Mensch, was ist los mit mir? Ich war hin und her gerissen. Jesus sagt das mal zu seinen Jüngern. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So war das bei mir. Ich war hin und her gerissen. Oder Galater 5, Vers 16, da sagt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist gegen das Fleisch, denn die sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. So war das bei mir. Ich war hin und her gerissen. Ich wollte sündigen, aber ich wollte irgendwie doch nicht sündigen. Und weißt du, was ich dann gebetet habe? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann hat Gott diese Versuchung von mir genommen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in Versuchung stehst, wenn du in diesem Kampf bist, bete genau das, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der bekannte Theologe Johannes Calvin schreibt zu unserem Vers 14 folgendes. Zitat Anfang. Also, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade. Zitat Anfang. Dies ist ein Trost und eine Ermutigung für die Gläubigen, trotz der Erfahrung ihrer Schwachheit, nicht im Eifer der Heiligung nachzulassen. Das Joch des Gesetzes kann man nicht tragen, ohne dass seine Träger daran zerbrechen und sich zerreiben. So bleibt nichts übrig, als dass die Gläubigen zu Christus fliehen, ihrem Erlöser aus der Knechtschaft. Er erweist sich als der Erlöser, denn er wurde unter das Gesetz getan. Weil wir unter der Gnade stehen, so sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Nun liegt der Sinn des Satzes klar. Die Gläubigen dürfen bei all ihrer Unvollkommenheit nicht verzagen und müde werden, Gutes zu tun. Mag uns die Sünde mit ihren Stichen noch verwunden, überwinden kann sie uns nicht, weil Gottes Geist uns den Sieg gibt und weil wir durch die Gnade gedeckt, frei sind von den harten Drohungen des Gesetzes. Zitat Ende. Ich möchte zum Schluss noch auf Vers 20 kommen, in unserem Abschnitt. Vers 20 und die folgenden. Ab Vers 20. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Ja, aber welche Frucht hattet ihr denn damals? Solche Früchte, denen ihr euch jetzt schämt, denn ihr Ende ist ihr Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde befreit wurdet und Gottes Sklaven geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, am Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, der ewige Tod, die Verdammnis. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Auf die Nichtchristen, auf die Ungläubigen wartet die ewige Verdammnis. Und ich sage dir, wenn du kein Christ bist, wenn du nicht an das Evangelium glaubst, dann wirst du in die Hölle kommen, wenn du stirbst. Deswegen sage ich dir, glaube an das Evangelium, denn das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Es gibt keine andere Hoffnung. Aber wenn du an das Evangelium glaubst, wenn du wirklich sagen kannst, ja, in mir ist nichts Gutes, ich bin ein Sünder, aber Jesus Christus hat alles für mich vollbracht. Er ist für meine Sünden gestorben, dann ist das die einzige Hoffnung, die wir haben. Und dann können wir daran glauben, dass wir einmal in der Herrlichkeit sein werden. Dass wir nach dem Tod in der Herrlichkeit Gottes sein werden. Und dann wird alles vorbei sein. Dann werden unsere Kämpfe, unser Kampf gegen die Sünde vorbei sein. Dann werden unsere Versuchungen vorbei sein. Und dann werden wir wirklich glücklich sein. Und diese Herrlichkeit, die uns Christen erwarten wird, die kann uns jetzt schon motivieren. Die kann uns jetzt schon anspornen und die kann uns jetzt auch schon trösten, wenn wir versagen. Und da wir das alles niemals aus eigener Kraft schaffen können, deswegen möge Gott uns dabei helfen. Im Namen Jesu. Amen.